Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge eures vermeintlichen Lieblingspodcasts Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos mit mir, dem Bene. Und er hat sich auch wieder die Zeit freischaufeln können, wie so oft, eigentlich wie jede zweite Woche und zum Monatsanfang. Leon, sei mal gegrüßt.
Sei mir gegrüßt, natürlich werde ich hier wie immer die Zeit freischaufeln, ist ja wohl selbstverständlich. Freue mich wie immer und ja, hätte natürlich auch sein können, jetzt wo Ostern so naheliegend war, dass du jemand Neues ins Osterkörbchen gelegt kriegst. Vielleicht war es ein Wunsch, hat nicht geklappt, ich bin auch wieder da und freue mich aber, dass du wenigstens nicht gewechselt hast. Es wäre komisch gewesen, wenn hier der Host und meine Konstante hier weggebrochen wäre. Insofern, für mich passt es ja.
Das sind ja alles üble Gerüchte und der Osterhase war schon lange, lange nicht mehr bei mir zu Hause zu Besuch, leider Gottes, aber selbst wenn, dann hätte ich das Nest schön zugelassen. Ja, ich glaube, ihr konntet es kaum abwarten. Ihr hattet bestimmt jetzt zwei schlaflose Wochen, weil ihr unbedingt wissen wolltet, wie geht denn jetzt unser packender, momentan zu behandelnder Roman zu Ende, nämlich Moonraker von Ian Fleming. Heute das große Finale, Teil 5 von 5, mit den letzten drei Kapiteln und unserem kleinen, bescheidenen Rating oder Ranking. Diesmal ohne Quiz. Quiz haben wir letzte Woche abgeschlossen. Da wollten wir jetzt nochmal eine Ausgabe Erholung gönnen, bevor es dann die nächsten Male wieder richtig reinknallt. Aber ja, drei Kapitel sind es jetzt noch auf der Uhr zu gehen. Es ist der Klassiker, der Höhepunkt, den wir jetzt noch abarbeiten dürfen. Wird James die Welt retten können und dann immer ja die Geschichte danach, also kleiner Spoiler, ja, er wird es können. Nur wie, das ist jetzt noch die große Frage. Und wie geht das Ganze dann eventuell romantisch zu Ende?
Absolut. Ich glaube, viel sagen, wo wir stehen geblieben sind. Ihr seid alle on fire, ihr habt es noch im Kopf. Wir sind hängen geblieben, als Bond mal wieder gut vermöbelt wurde. Er ist eigentlich da, wo er hin wollte, nämlich am Raketenstützpunkt von Drax, der ja seine Mission plant. Sie hatten davor die Absichten von Drax eigentlich offengelegt, zusammen mit Brand auch, wo dabei rausgekommen ist, dass eigentlich das eigentliche Ziel von Drax Unternehmen London sein wird. Und jetzt geht es natürlich darum, wie kann der ganze Spaß verhindert werden, dass es möglichst wenig oder keine Menschenleben kostet und vielleicht die Rakete auch ihren ursprünglichen Verlauf nehmen kann. Und genau, das war eigentlich ja Bonds Mission, ganz ursprünglich reingestartet, Drax kennengelernt beim Spielen, ging dann über zig Ecken, bis er immer näher an Drax rangekommen ist. Wir hatten auch das ein oder andere Mal bemängelt, dass Bond ja eigentlich alle Fakten auf dem Tisch liegen. Er hat trotzdem noch ein paar Umwege genommen, um Drax dann wirklich zu stellen. Und ja, jetzt sind sie aber mal wieder eben in Gefangenschaft gewesen. Ich sag mal so, eigentlich die Lage war nicht so gut. Bond war auch kurz davor, den Löffel abzugeben, würde ich behaupten, nach seiner kleinen Prügelattacke von Drax. Dementsprechend, du darfst uns, glaube ich, gleich in Kapitel 23 ein bisschen mehr davon geben, wie gut es Bond wirklich geht oder auch schlecht. Außer du hast, wie immer, das will ich dir natürlich nicht verwehren, noch was hinzuzufügen zu dem kurzen Rückblick. Ich glaube, viel mehr braucht man nicht sagen bei noch drei ausstehenden Kapiteln. Ihr seid alle drin und ich hätte ja fast gedacht, dass zu dem Zeitpunkt der Drop soweit gelutscht ist, aber wir dürfen noch ein bisschen herausfinden, was eigentlich kommt.
Ja, und wieder mal erfährst du meine gänzliche Zustimmung. Da habe ich nichts zu ergänzen und ich stimme dir zu. Jetzt für die letzten drei Kapitel brauchen wir jetzt auch nicht mal den ganz großen roten Teppich ausrollen.
Absolut.
Deswegen nutze ich doch die von dir vorbereitete Bühne und gehe rein ins Kapitel 23 mit dem Titel Zero Minus. Ist das noch James Bond oder haben wir bereits ein Crossover und dürfen MacGyver nun auch in diesem Roman begrüßen? Sei es drum, es werden definitiv einige Tricks aus James' Repertoire genutzt, um die extrem misslige Lage ein klein wenig zu verbessern. Weiterhin stellt sich jedoch die deutlich größere Frage, wie kann man nun wieder mal die Welt retten und das mit einem extrem miesen Blatt Karten auf der Hand? James möchte seinen Joker spielen und eine heldenhafte, aufopferungsvolle, tollkühne Aktion bringen, jedoch unterschätzt er den Intellekt seiner Partnerin wie so oft. Wir als Lesende können nur hoffen, dass Brand das bessere Ass noch aus dem Ärmel schüttelt, andernfalls wird James doch noch zum Nichtraucher.
Sehr schön. Da machst du wieder viel auf, ja? Das klingt nach richtig Spannung hinten raus.
Du hast ganz korrekt ja vom letzten Mal wiederholt, dass James zum Mensch gewordenen Boxsack von ja, Drax geworden ist, sich auch irgendwie wieder mal in das Bewusstsein sammeln muss und darauf wartet, mehr oder weniger das Leben in ihn einkehrt und er wieder einen klaren Gedanken fassen kann. Gala macht sich indes schreckliche Sorgen, doch James lächelt dann irgendwann triumphierend, weil er das erreicht hat, was er erreichen wollte. Er musste diesen Prügelknaben eben spielen, damit Drax sein Feuerzeug vergisst. Dieses brauchte jetzt, um den Brenner, der ebenfalls vergessen wurde, also eine Verkettung an Zufällen, die uns hier sehr an die Karten spielt, wieder anzubekommen und damit dann hoffentlich die Fesseln, die sie an den Stuhl fesseln, loszuwerden. Er robbt dann mit seinem Stuhl zum Feuerzeug und zum Brenner und muss extrem aufwendig beides mit dem Mund irgendwie aneinander bringen, das eine dann auch noch an. Also stelle ich mir extremst mühselig vor, gut, er hat Zeit an sich. Es wird auch sehr detailliert beschrieben, ich habe es jetzt einfach mal abgekürzt.
Ja.
Natürlich funktioniert das Ganze, er zieht sich aber ganz miese Verbrennungen im Gesicht zu. Das war, glaube ich, vorhersehbar.
Kleiner Spoiler, werden nicht die einzigen Probleme bleiben.
Und dann versucht er eben den Brenner mit seinen Zähnen, weil mehr hat er ja nicht zur Verfügung, auf Galas Fesseln auszurichten. Das Ding ist sauschwer, es zermalmt ihn fast oder zieht ihm den kompletten Kiefer auseinander. Er leidet dabei einige Schmerzen, trifft natürlich bei ihr nicht nur die Fesseln, sondern auch so ein bisschen Fleisch. Das führt bei ihr zu Schmerzen, sie erträgt es aber extremst gut. Summa summarum, das Unterfangen ist ein Erfolg. James ist davon dann nochmals komplett ausgelaugt und erschöpft und kann sich dann von Gala befreien lassen, sackt dann jedoch in sich zusammen und muss von ihr wachgeküsst werden. Er will die Hoffnungslosigkeit in seinen Augen vor ihr verbergen, weil er genau weiß, der Drops ist hier gelutscht. Er weiß, dass er sich mit einem heldenhaften Jesus-like-Moment aufopfern muss, damit sie eine Chance hat und natürlich auch der Rest von London eine Chance hat. Er hat also nur noch begrenzt Lebenszeit, so seine Denke. Dann haben wir einen Perspektivwechsel, weil den haben wir öfters in diesem Kapitel, was nicht gerade zur Vereinfachung der ganzen Sache beifügt. Gala deutet den Ausdruck als Erschöpfung und holt aus ihrem Bart erstmal Wasserstoffperoxid, um die Wunden in seinem Gesicht zu desinfizieren und ihn so ein bisschen wieder auf den Damm zu bringen. Klappt wohl, er sieht jetzt wohl wieder mehr aus wie ein Mensch. Danach verschwindet sie wieder in ihr Bad und denkt sich, jetzt ist mal Zeit für eine Dusche und dafür, dass ich mich irgendwie ready mache, wo ich denke, ja gut.
Generell.
Hat das also jetzt Prio?
Ja, voll. Auch da wieder der Spoiler. Ich kam lange nicht drauf klar mit den ganzen Duschgeschichten da. Also wie oft irgendwer irgendwo unter irgendeiner Dusche stand, war ein bisschen wild, fand ich.
Ja, gehe ich mit. Wir sind jetzt wieder bei James, also verlassen die Perspektive von Gala. Der macht den Bunsenbrenner aus, schleppt sich in Drax Bad, der hat nämlich auch eins, und unter die dortige Dusche, um in seinen Worten den Leichnam herzurichten. Nochmals die Frage, hat das tatsächlich jetzt gerade Prio? Aber gut, wenn er davon ausgeht, das ist seine letzte Salbung, dann bitte, feel free. Anschließend findet er noch eine halbe Flasche Whisky mit zwei Gläsern für sie beide. Das betäubt natürlich dann schön seine Sinne. Und ein bisschen Nikotin darf auch noch fehlen. Dann wartet er auf Gala. Diese kommt ebenfalls wie ein neuer Mensch quasi in die Räumlichkeit dazu. Und James Warden ist so schön wie an ihrem ersten Tag der Begegnung. Sie nimmt sich das zweite Glas und nun berichtet Bond von seinem Plan. Er braucht ja nicht länger in die Länge ziehen. Sie soll sich unter die Dusche stellen, die anmachen, damit das Feuer sie nicht komplett dahin rafft, und er selbst wird rausgehen zur Rakete und sich dort eine letzte Zigarette anzünden. Durch die dort vorhandenen Treibstoffgase wird es zu einer immensen Explosion kommen und die Rakete wird zerstört. Er hofft darauf, dass durch die Hitze der Sprengkopf schmilzt, bevor er in die Luft geht. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert und es damit nicht zu einer atomaren Verseuchung kommt. Ihre Überlebenschancen wären damit
von 0,0% auf 0,01.
Ja, so ungefähr. Also kann man machen, ist halt trotzdem nicht geil, aber es gibt jetzt halt auch nicht die geile Alternative. Gala ist jedoch überhaupt kein Fan von der Idee und sträubt sich komplett dagegen. Die Nummer kommt für sie nicht in die Tüte. Er braucht sie nicht zu bevormunden. Sie hat auch eigene Ideen. Also sie ist jetzt nicht irgend so eine dahergelaufene Truller, die da so springt, wie er es gerne hätte, sondern sie hat sich ja auch lang genug hier durchgesetzt, hat sich einen Ruf erarbeitet, hat eine gewisse Expertise angesammelt. Und wenn es jetzt wirklich keinen Plan B geben sollte, ja, dann machen sie das, aber dann machen sie es gefälligst zusammen und nicht nur James alleine. Wo ich denke, naja gut, also brauchst du es jetzt diese romantische Heldentod dann von beiden, dann hat da wenigstens einer noch die Chance, ein Leben zu führen, eventuell, aber nun gut.
Ich finde auch aus einer späteren Perspektive eigentlich auch ein bisschen irrsinnig so, aber gut, auch das können wir nachher noch in Ruhe besprechen.
Gern. James sagt, gut, feel free, dann machen wir das so, überleg dir was, andernfalls machen wir das mit Variante B eben. Er sagt, wir haben aber nicht mehr allzu viel Zeit, also wir müssen mal hinne machen, ansonsten kommen die ersten Wachen und werden nachschauen, wie hier der Stand der Dinge ist. Damit, unter dieser Drucksituation kann Gala besser arbeiten. Sie sagt, nach der finalen Einstellung des Kreisels kann sie das System wieder auf das Ursprungsziel eben in die Nordsee umstellen und dann passiert nichts, also bedingt nichts. Sie hat zwar nicht den aktuellen Wetterbericht, aber so Pi mal Daumen sollte das passen. Sie müssen sich nur irgendwo verstecken und ihre Flucht vortäuschen. Das ist halt die Krux an der Sache. James schlägt den Abgastunnel vor. Da sagt Gala, das ist eine ganz hervorragende Idee, James. Der ist 30 Meter tief, aalglatt. Also wenn wir da einmal runter sind, dann kommen wir nie wieder hoch. Sollte der Lüftungsschacht funktionieren hingegen, das könnte nämlich klappen, können sie alles vorbereiten und sich darin verstecken. Also, gesagt, getan. Es wird alles in die Wege geleitet. James nimmt das Feuerzeug noch als Notfallplan mit. Also man weiß ja doch nicht, ob es klappt. Sie öffnen zuerst diesen Abgasschacht, den sie ja nicht nutzen wollen. Nutzen dann den Duschvorhang, um ein langes Seil daraus zu knüpfen und somit ihre Flucht zu simulieren. Es ist jetzt kein Meisterwerk. Vielleicht verschafft sie ihnen aber so ein bisschen Zeit. Das ist die Denke dahinter. Danach schaut sich James die Lüftungsschächte an. Man kann von innen hochklettern. Das spielt ihnen in die Karten. Tendenziell auch nicht das beste Versteck der Welt. Vielleicht reicht's aus und naja, die Karten stehen ja nicht so gut. Auch das gesagt, getan, sie machen sich auf den Weg, sind total zerschunden und kommen dann, ich stelle es mir so vor, oben mehr oder weniger an und sind total ermüdet, müssen sich dort auch erstmal ausruhen und hören dann die Wachen, die auf den Außenposten, wie sie eben ja patrouillieren. Und die Nacht weicht dem Tag. Krebs, Walter und Rex betreten am morgigen die Anlage und James stellt sich freudig vor seinem inneren Auge vor, wie die entdecken, was passiert ist. Rex wird total eskalieren und das macht James eine typische Freude und Krebs dafür verantwortlich machen. Krebs kommt dann irgendwann auch rausgestürmt, ruft den Wachleiter und teilt ihm mit, die Engländer sind geflohen. Rex geht davon aus, dass sie in den Lüftungsschächten sind. Das ist natürlich schlecht. Es werden jetzt alle überprüft mit einem Dampfschlauch, also überall wird dieser Schlauch einmal reingehalten und naja, das wird man irgendwie dann schon mitbekommen, ob da jetzt jemand drin steckt oder nicht. Das Gas soll auch nochmal rausgelassen werden, also Plan B sieht gerade auch nicht gut aus und man soll auf jegliche Auffälligkeiten achten. Bei James rattert es sind 50 Schächte, wird der Dampf bis von ganz unten bis nach oben ausreichen? Naja gut, sie haben auch keine andere Option. Er sagt zu Gala ungefähr 1 Trillion Mal, sie müssen sich wohl ganz eng zusammenschmiegen, alle möglichen Angriffsstellen der Haut verdecken mit ihrer Kleidung und die Schmerzen still ertragen und auf jeden Fall die Schnauze halten. James hört und beobachtet, wie der Schlauch oder ja, der Dampf immer näher kommt, also man sich von Schacht zu Schacht arbeitet und malt Gala erneut oder ermahnt Gala erneut ruhig zu sein. Die ist darüber mittlerweile echt verärgert und sagt, ich bin nicht dumm, also ich kann das auch irgendwie analysieren in der Situation. Dann kommt der Dampf, selbstverständlich sind es höllische Qualen, sie erleiden beide extreme Verbrühungen und bekommen kaum Luft, haben sich aber nicht verraten, leiden still weiter vor sich hin und das eine gefühlte Ewigkeit, weil dann erst das Trio die Kuppel verlässt und auch und nur noch die Wachen zurückbleiben. Und mit dieser tollen Aussicht und ein paar netten Andenken vom Dampfschlauch verlassen wir Kapitel 23.
Jo, war wild, würde ich sagen. Ich weiß auch noch nicht, was ich von dem Fluchtplan halten soll, aber nun ja, oder von der Lösungsstrategie. Aber ja, ich fand, Bond hat jetzt auch nicht unbedingt da die allerbeste Figur abgegeben, wenn man es mal so sagen darf. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand, es war so ein bisschen, jo, sag du mal was, Brandt, vielleicht hast du noch eine geilere Idee, als den Helden vorzuziehen.
Er hatte eine geile Idee für sich.
Aber ist es das wirklich, sich selber da zu opfern und zu sagen, komm, scheiß drauf, nach 3 Büchern ist Schluss? Nee,
Nein, sie hat ihm ja da tatkräftig unter die Arme gegriffen, von daher.
Gut, ziehen wir das nicht in die Länge, würde ich sagen, sondern springen zu Kapitel 24. Der Countdown läuft und das Problem ist selbstredend noch nicht gelöst. Das letzte Mittel kann da nur noch versuchte Sabotage heißen. Für alles Weitere muss wohl Beten helfen. Immerhin, auf die gute alte Live-Übertragung ist Verlass. So können Brand und Bond wenigstens Teil an dem einzigartigen Ereignis haben. Wie schön, wenn man hörenden Ohres in die offenen Arme des Untergangs rennt. Doch, keine Sorge, das geht auch noch schlimmer.
Schlimmer geht bekanntlich immer.
Schlimmer geht immer. Und ja, mal schauen, ob das Schlimmer auch noch auf Bond und Brand zutrifft oder ob wir noch eine kleine, weiß ich nicht, eine kleine Wendung drin haben, wen es noch schlimmer treffen könnte. Einige Zeit später sind sie immer noch da oben gefangen in ihrem Luftschacht. Es tut sich aber was vor der Eingangstür, denn die ganze Kommission letztendlich kommt an und Drax erhält unter Blitzlichtgewitter und Journalisten, die angereist sind, die Koordinaten vom Minister überreicht. Also die haben das irgendwie wohl auch nochmal gegengecheckt, wohin jetzt die Rakete fliegen soll. Und er ist also drauf und dran, diese Sachen eben einzustellen, in die Rakete einzugeben, dass die dann in, ich glaube, eine Viertelstunde sind noch an dem Zeitpunkt übrig, dass die Rakete startet, dass die dann in die richtige Richtung beziehungsweise in seine gewünschte Richtung fliegen kann. Er macht das Ganze auch, geht runter ins Büro, stellt alles rein, ein, ist alles angerichtet und Bond oben leidet quasi mit. Also sie können aus dem Lichtungsschacht nach vorne schauen und kriegen eigentlich auch mit, was da gesprochen wird. Und er hofft einfach nur, dass sich Drax beeilt, eben weil nur noch kurze Zeit bis zum Start übrig ist und er braucht ja noch eine gewisse Zeit, um seinen Plan, um das Ganze richtig wieder einzustellen, eben durchführen zu können. Das klappt dann aber auch alles, die verdünnisieren sich relativ schnell und die Luft scheint dann rein zu sein und Bond und Brand versuchen in Windeseile den Schacht wieder nach unten zu klettern, der ja mittelmäßig geil war zum Hochklettern, also sie sind ja eh schon komplett geschunden. Irgendwo stehen da auch alle möglichen Stahlträger raus, also es ist auch kein angenehmes, aber sie schaffen es deutlich schneller nach unten als nach oben. Auch das geht bekanntlich immer einfacher. Und ja, Bond hofft irgendwie inständig, weil er sich an der Stelle von Brand eigentlich verabschiedet hat. Sie hat ihm nochmal alle wichtigen Infos gesagt, was er zu tun hat. Sie kennt sich ja ein bisschen besser aus. Er hofft, dass sie es irgendwie schafft rechtzeitig. Er schaut eigentlich nur noch nach sich in dem Moment, um eben keine Zeit zu verlieren. Und er kommt dann eben auch mit blutigen Füßen unten an und also quasi in der Werkshalle oder dem Werksschacht bei der Rakete und da ist, bei mir war es nicht so richtig geil beschrieben, aber da ist irgendwie eine Installation an der Wand, wie so ein Greifarm, wo du dieses Bauteil in der Rakete irgendwie austauschen kannst oder zumindest dich auch dahin manövrieren kannst und ja, er genau, klettert da irgendwie ist. Drauf, kommt auch in die Instrumentenkammer, es ist tatsächlich bei mir auch recht unspektakulär beschrieben gewesen, dreht an irgendwelchen Dingen rum und ist sich sicher, dass er es richtig gemacht hat und dass alles richtig eingestellt ist, also es ist kein Hexenwerk, er wird auch nicht gestört dabei. Und ja, hat das alles eigentlich so weit im Griff. Als er dann fertig ist, sind noch 4 Minuten übrig geblieben. Er muss sich immer wieder zur Ruhe zwingen, sagen hier, keine Panik, das wird schon. Und im Vollsprint geht's dann aus dem Montageschacht raus in Richtung Drax Büro. Kommen wir gleich zu, warum es dahin geht. Und dort wartet tatsächlich bereits Brand. Also sie hat es auch geschafft und hat auch bereits schon das Radio aufgedreht. Offenbar, weil man irgendwie Live-Übertragung hören will und sich da nochmal die letzten Infos verschafft, weil sie ja quasi keine Sicht haben, was eigentlich passiert und trotzdem irgendwie informiert sein wollen. Der zweite Grund, warum sie natürlich in Drax Büro gegangen sind, ist da die Dusche. Wir sind wieder bei den Duschen. Und sie hören die Ankündigung, dass sich der Start eben dann 5 Minuten verschiebt. Das heißt, ihre Folter oder auch ihr Todesstoß wird noch ein bisschen aufgeschoben. Aber dafür darf der gute Drax nochmal zum Volk sprechen. Das wird groß angekündigt vom Radiomoderator, der generell übelst heiß auf den Start ist. Also ich finde es mega geil. Riesenereignis, richtig geil, bringt England mega vorwärts und ja, sind auch unfassbar viele Menschenmassen angereist, die das ganze Spektakel aus gesicherter Entfernung irgendwie zuschauen, die ganzen Strände sind ringsrum voll und genau, das Ganze wird eben live übertragen und ist quasi wie so eine, keine Ahnung, Public Viewing Moment vielleicht auch. Ja, Drax darf dann, wie gesagt, noch ein paar gesalbte Worte ans Volk richten und die sind irgendwie so ein bisschen sehr verwirrend. Also keiner checkt's, der Radiomoderator ist irgendwie auch so ein bisschen so, hä, keine Ahnung, was der jetzt sagt. Wir ein bisschen komische Worte in dem Moment, weil er irgendwas von Rache und Mahnmal, aber so ein bisschen doppeldeutig spricht. Und ja, das Drax sagt halt irgendwie so, dass die Zeit gekommen ist. Kommentator lässt so ein bisschen ratlos zurück, aber es geht dann zum Glück weiter und er kann sich wieder auf die Live-Kommentation von den ganzen Ereignissen vor Ort berufen. Bond und Brandt, also auch hier immer wieder so ein bisschen Sprünge drin, mal beim Moderator, mal bei oder Kommentator, mal bei Bond und Brandt, die bereiten sich jetzt vor, sind sich auch nicht klar, was sie eigentlich erwarten wird, wie stark die Hitze sein wird, also sie stellen, also die Rakete soll ja jetzt endlich normal starten, weil sie ja sich nicht für den Heldentod entschieden haben. Was ich nicht check, davor wurde 10-mal diskutiert, ob das Gebäude überhaupt hält, aber die zwei haben trotzdem entschieden, gut, haben vielleicht auch nicht viel andere Wahl, aber dass die Dusche vielleicht sie noch retten kann. I don't know, ob das so funktioniert, aber gut, das ist der Plan. Bond sagt, es wird in jedem Fall alles schnell vorbei sein, so. Auch hier versucht er irgendwie wieder so ein bisschen beruhigend auf Gala einzureden und sagt so, hey, entweder uns killt's halt direkt, weil die Hitze so groß ist, oder der Start geht so oder so schnell vonstatten, dass die Hitze auch relativ schnell wieder vorbei sein wird. Geil wird so oder so nicht, aber er hofft, dass er da nicht zu lang leiden muss. Und Gala sucht dann auch ein bisschen Trost in Bonds Umarmung, wobei es auch ein bisschen wild ist, weil beide eigentlich dieselben Todesqualen oder Todesgedanken durchleiden. Und sie hofft dann, dass das noch ihre Schmerzen so ein bisschen lindern wird, wenn er sie irgendwie möglichst festhält und sie beide zusammen draufgehen. Also es wird nochmal ein bisschen was Romantisches versucht aufzumachen. Dann wird mit dem Countdown gestartet, bei mir im Buch übelst lang hingezogen. Also da war immer so und 10 und 9 und zwischendrin noch 10.000 ja, genau. Sachen beschrieben, was alles passiert. Der Kommentator komplett aus dem Häuschen. Ich erspare euch das ganze Ding. Die Spannung wird auf jeden Fall ins Unermessliche gesteigert. Und als er bei Null ankommt, zack, es passiert einfach nichts. Bond und Brandt hören einfach gar nichts, außer das Wasser, was auf sie runterprasselt. Ja, Kommentator teilt dann noch mit, also die Live-Übertragung läuft auch noch, dass sich Drax zeitgleich, nachdem der Countdown bei Null ist, auf den Weg zu einem ominösen U-Boot macht. Also quasi über die Landungsbrücke, die er, von der er auch schon Bond erzählt hatte. Und da hat irgendwie gerade seine Mannschaft angelegt mit dem U-Boot, was ja komplett unerwartet ist, hätte man ja nicht kommen sehen. Und ja, alle irgendwie so ein bisschen verwirrt. Kommentator tut es dann halt ab mit, ja, hat er nochmal einen schönen Überraschungseffekt oder Überraschungsmoment sich gegönnt. Dann sieht er aber, dass bei der Rakete ja krass was passiert. Das heißt, die ganze Aufmerksamkeit wird wieder auf die Rakete gelenkt. Wir kriegen auch nicht mehr beschrieben, außer dass Bond dann feststellt, dass bei ihm alles um die Ohren fliegt. Also es, auch da wird nicht klar beschrieben, was passiert. Bond ist erzählt quasi indirekt in abgehackten Sätzen, fragt sich eigentlich, was er gerade an den Kopf bekommt, wo irgendwo heißes Wasser rauskommt oder ob es auch kein heißes Wasser ist und wie auch immer. Und bevor er sich eigentlich im Klaren ist, was eigentlich los ist, wird ihm der Boden unter den Füßen weggerissen. Er versucht irgendwie bei Bewusstsein zu bleiben und dann ist abrupt einfach Ruhe. Dann beruhigt sich alles wieder und sie scheinen irgendwie überlebt zu haben. Es ist aber um sie herum ein heilloses Chaos, also alles übereinander geworfen, teilweise eingebrochen.
Aber das Radio hat überstanden.
Genau, das Radio hat natürlich überstanden, ist ja wichtig. Bond merkt zudem auch, dass Gala überlebt hat. Sie bewegt sich nämlich und das ist ja ein krasses Glück. Und der Reporter schildert weiter fröhlich nochmal den phänomenalen Start und sie können nachverfolgen, wie die Rakete mehr und mehr abhebt. Der Reporter sagt auch, ey, falls hier irgendjemand gerade bei der Live-Übertragung verpasst hat, wie geil das war, wiederhole ich auch nochmal alles, weil es war ja wirklich laut, auch wahrscheinlich bei der Übertragung. Ist alles top gelaufen, Rakete nimmt Kurs auf den angedachten, in die angedachte Richtung. Und dann gibt es natürlich auch noch zwei Worte zu Drax, der mit seinem U-Boot bereits unterwegs ist und wahrscheinlich zu dem Zielort, damit er auch das Eintreffen oder die Landung in Anführungsstrichen, das Einschlagen der Rakete beobachten kann. Es wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass auch das Ministerium so ein bisschen verwundert war über den U-Boot-Plan, aber außer Überraschung ist da irgendwie nicht viel zu machen, die lassen ihn einfach gewähren, chillen ihr Leben und finden es einfach geil, dass die Rakete gestartet ist. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und dann gibt es nochmal eine kurze Live-Schalte auf das Patrouillenboot, was in der Zielregion vor Ort ist oder eins von denen. Und dort ist nämlich auch ein Reporter stationiert, der dann auch nochmal ein bisschen was zum Besten geben darf und live geben darf. Und der durchlebt gerade den Moment seines Lebens und darf nochmal berichten, dass es sich gerade hier ein russisches U-Boot nähert. Man darf mutmaßen, dass es das U-Boot von Drax ist, das wird aber nicht genauer genannt. Und dass sich geradewegs auch auf die Sperrzone zubewegt, es macht sich dann doch nochmal erkenntlich, weil es lange Zeit auch einfach nur Vollgas auf die Patrouillenboote zuhält und alle schon denken, so, was ist jetzt hier wieder los? Dann macht sich's kurz erkenntlich, alle so cool, aber halt auch nicht cool, weil es fährt halt genau in die Sperrzone rein, wo es nicht hin darf. Und dann, kurz drauf, kommt die Rakete auch schon runter, man sieht's, oder der Reporter berichtet es quasi, dass sie einschlägt, es gibt eine Riesenexplosion, es gibt auch einen riesen Rauchpilz, ich wäre stutzig geworden, aber gut, und das U-Boot kurz drauf treibt dann Kiel oben, also hat's irgendwie auch erwischt, also ist zu diesem Einschlagort, ich weiß auch nicht, wie gut man das alles überblicken kann, der Reporter hat's aber im Blick, treibt dann Kiel oben, hat's wohl erwischt, ist wohl am Sinken. Das sind aber dann auch tatsächlich seine letzten Worte, weil sein Schiff dann auch von einer Riesenflutwelle erfasst wird, die Übertragung abbricht und ich an dich weiter in Kapitel 25 geben darf. Ein bisschen wildes Kapitel, fand ich.
Ja, das ist doch gut.
Ich kann es noch nicht richtig einordnen. Ich habe auch, glaube ich, gar nicht so viel rausgecuttet, aber es war ähnlich wirr, glaube ich, wie ich es rübergebracht habe.
Aber wie fandest du den Kniff, den Erzählstil über die Radioschalte zu lösen?
Eigentlich finde ich es ganz cool, weil du nochmal eine dritte Perspektive hast. Irgendwie ja auch nochmal ein cooler, oder was heißt cool, in Anführungsstrichen, unerwarteter Moment zu sagen, jo, komm, ich nehme den Moderator auf dem Schiff mit rein, wie er selber halt drauf geht, ist halt ein bisschen makaber, so, oder wie er zumindest, weiß ich, von der Flutwelle erfasst wird. Ich finde aber trotzdem irgendwie so, es läuft ja dann immer so ein Kopfkino ab bei Büchern, so, das finde ich auch das Geile an Büchern, dass man sich viel vorstellen kann. Aber ich kriege hier teilweise die Bilder gar nicht in meinen Kopf halt rein. Und dass Bond und Brandt dann selber auch die Live-Übertragung hören, I don't know. So, deshalb, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ging es dir da anders? Also hast du da was auszusetzen oder fandest du es eher eine richtig geile Idee?
Ich fand als erzählerische Methode, damit du nicht in eine Nacherzählung reingerätst, fand ich es ganz clever gewählt. Ja. Ich fand es aber in dem Moment, wo ich es gelesen habe, unfassbar anstrengend und nervig, weil du halt so viele Key Facts noch mitgehst, also welche Geschwindigkeit das gerade hat, voll, was man gerade noch nebenher beobachtet und.
Es zieht sich halt auch in die Länge und nimmt genau, ein bisschen die Spannung raus, so finde ich.
Ja, genau. Es ist halt zu viel und zu lang und dann verliert es dann halt an Spannung extremst. Mhm. Deswegen, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, finde es aber tendenziell gar nicht verkehrt, weil mir das jetzt im nächsten Kapitel von wegen M erzählt und macht Märchenstunde, was dann passiert ist. Da hast du halt gar keine Spannung.
Voll. Also dann ist es ja also eh. Bin ich bei dir, ja. Dementsprechend, so war es vielleicht ein bisschen kurzweiliger auch wieder. Das ist richtig.
Ja. Gut, bringen wir das Schiff mal in den Hafen, wenn es noch schwimmen kann. Mit Kapitel 25, Zero Plus. Selten standen wir in einem Bond-Roman so kurz davor, dass aus dem Kalten Krieg schnell ein kochend heißer wird. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal und ein großes Shoutout an Sir Hugo. Wir erhalten den finalen Abschlussbericht bei M, der wieder mal das politische Geschick der Welt auch ein wenig in den eigenen Händen hält und sein Allzwecktool Bond, der Mann fürs Grobe, nun wieder in den Zwangsurlaub schicken muss. Bedeutet für James eine romantische Europatour mit einer hübschen Gesellschaft. Diesbezüglich erwartet uns jedoch eine kleine Überraschung.
Er darf mit zwei losfahren.
Wenn es das nur wäre.
Sorry, Spoiler, sorry.
Alles gut. Also, wir sitzen beim Secret Service in Ems Büro und der berichtet von 200 Toten. Größtenteils sind das Leute der Begleitschiffe gewesen. Es gab eine riesige Flutwelle, die hat dann auch die Niederlande noch erreicht und deren Schutzvorrichtungen überwunden. Von Frankreich und Belgien gibt es aktuell noch nichts. Der Captain und der BBC-Sprecher gelten beide als vermisst, Überlebenschancen mehr als gering. James selbst steht total zu bandagiert und mit Krücken im Büro, wo man denkt, naja gut, hat es jetzt so eine Eile gehabt, Himmel, Herrgott. Eben an dem Ort, wo alles begonnen hat, also wir erinnern uns zurück, der Zirkelschluss, jetzt wieder zum Anfang, wo wir den Auftrag bekommen, oder James den Auftrag bekommen hatte, mal beim Kartenspiel nachzuhorchen. Und James möchte natürlich wissen, was mit dem U-Boot passiert ist. Ja, das liegt gekentert nun im Ärmelkanal. Es gibt kein Lebenszeichen. Man hat geklopft, es hat wohl sich keiner gemeldet. Die Sowjets wollen es unbedingt selber bergen. Doch England sagt, ja, am Arsch die Räuber. Das machen wir ganz schön, machen wir lieber mal schön selber. Das dauert uns auch viel zu lange, bis ihr da in die Füße kommt. Das Kabinett tagt seit gestern in einer Tour durch und Wallens konnte noch rechtzeitig Drakes Pamphlet von den Anwälten bekommen. Wir erinnern uns zurück, der hatte angekündigt, wenn die Nummer mit der Rakete durchgeht, sollen die Anwälte an die Öffentlichkeit geben und da seine Ideologie nochmal genau vortragen. Das konnte verhindert werden. Die Kacke ist aktuell aber trotzdem extrem am Dampfen. Die ganze Nummer wird jetzt eine riese Vertuschungsaktion. Zu viel, nach dem Motto, zu viel Treibstoff hat zu einer Explosion geführt. Es kam zu einem tragischen Unfall und man muss einen Haufen Entschädigungen jetzt zahlen. Drax geht nach wie vor als Held in die Geschichte ein und die Flagge, die man da als russisch deklariert hat, war eigentlich die vom White Ensign oder so. Also in einem anderen Boot. Das war ein Prototyp, das war auch kein russisches Boot, sondern es war jetzt was streng Geheimnis aus Großbritannien. Das Versorgungsministerium kennt die Wahrheit und ist die Ostküste mit Geigerzählern abgelaufen, um mögliche Strahlung zu finden, bisher erfolglos. M hofft sehr darauf, dass der Mist irgendwo runterkommt, wo es herkommt, also im Osten. Es gibt jedoch noch ein paar kleine weitere Komplikationen. Brandt und Bond, wir wurden aus der Anlage geborgen, das war jetzt kein großes Geheimnis und auch Drax geheime Unterschlupf nahe des Buckingham Palace wurde relativ schnell gefunden. Dann gab es noch diesen Ärger mit dem Zeitungshersteller, wo man mal kurz dann die gesamte Ladung vernichtet hatte, die auch mitbekommen haben, wer dafür verantwortlich ist. Dann hat man zwei zerstörte Autos inklusive eines Leichnams gefunden, den man auch zu dieser Situation zurückführen kann. Sieht nicht so rosig aus, all das muss eben auch unter den Teppich gekehrt werden. Was wäre denn die Konsequenz, wenn man das eben nicht täte? Naja, Krieg mit Deutschland oder mit Russland, beides wäre eine absolute Katastrophe zum aktuellen Zeitpunkt. In Russland wird die Sache schon genug Ärger intern verursachen. Außerdem hat man jetzt auf Englands Seite die brandneue Russland-U-Boot-Technik bergen können, also kann man denen da auch ein Schnäppchen schlagen und atomares Wissen bekommen, was ja nicht vorgesehen war. Und Deutschland, ja, das war ja klar, dass die nach dem Krieg nicht alle Nazis losgeworden sind. Also da brauchen wir jetzt auch kein Geheimnis drum machen. Aber vielleicht wird das britische Kabinett jetzt wach und M bekommt die richtigen und wichtigen Aufgaben, um sowas zukünftig zu verhindern. James fragt, ob die Presse denn auch diese ganze Charade, dieses ganze Schauspiel mitmacht. Ja, wird sie. Der Premier hatte mit allen Herausgebern schon gesprochen und ihnen teils Wahrheit nur berichtet und notfalls, wenn doch was rausrutscht, bekommen sie noch eine weitere Teilwahrheit. Das wird aber noch eine Weile dauern und ihnen zumindest Zeit geben. M bekommt dann nach dieser ganzen Erklärung, die sehr ausufernd ist, einen Call und es muss sehr wichtig sein. Anschließend schaut er kurz aus dem Fenster und sammelt sich. James denkt indes darüber nach, was passiert wäre, wenn die Bombe doch in London eingeschlagen wäre, weil jetzt ist schon die Situation extrem scheiße. Aber was wäre gewesen, wenn sie halt wirklich das Epizentrum getroffen hätte? Es ist eine extreme Verkettung an Zufällen, dass ihm dieser Erfolg, oder ihm und Brandt muss man ja ehrlicherweise sagen, der Erfolg der Mission geglückt ist. Jetzt zurück zu M, der ist wieder im Hier und Jetzt angekommen. Es war der Premier am Telefon. James und Gala sollen aus dem Land ganz dringend verschwinden, Minimum für einen Monat. Ihre Anwesenheit wirft nämlich sehr viele Fragen auf und sie bekommen für ihren Urlaub da auch ein unbegrenztes Spesenkonto. Das hört man natürlich gerne. Sie sollen allerdings sich bedeckt halten, nicht für Aufsehen sorgen, also unterm Radar schwirren. Gala bekommt zudem morgen im Buckingham Palace noch einen Orden überreicht. Auch für James war da sowas Ähnliches vorgesehen, aber naja, wir kennen es ja schon aus quasi jedem zweiten Roman. M hat im Namen für James einfach mal schön darauf verzichtet, weil naja, es gehört sich nicht, wenn man beim Secret Service arbeitet. Auch was wenn wir nach wie vor nicht... Geil ist
so, ne? Dass dann der Premierminister halt trotzdem so sagt, gut, hast abgelehnt, bleibt's beim Telefonat, persönlich bedanken tue ich mich auch nicht, richt Grüße aus, feuchter Händedruck reicht. Finde ich schon auch geil.
Ist klasse, ne?
Ja.
Und dann denkt man so, ja, er soll es halt nicht annehmen, weil wegen Geheimhaltung, ja. Aber wir hatten ja ganz oft schon das Thema, naja, wie geheim ist denn James seine Identität?
Das in den zum einen und da wird ja gleichzeitig auch gesagt, ey, Gala soll auch, die sind beide so bekannt wie bunte Hunde, die sollen beide schnellstmöglichst Land verlassen, weil jeder kennt sie. Aber ihr kann man entspannt noch das Verdienstkreuz quasi verleihen und Bond halt nicht, okay. Ja. Wild.
Nach dieser Überreichung sollen sie beide los. Sie muss jetzt, lobt Emma, muss ein tolles Mädchen sein, also hat sie extrem gut gemacht, muss auch kompetent sein, klasse. James weiß nun, es ist alles gesagt, man verabschiedet sich noch höflich voneinander. James findet noch ein Geschenk in seinem Büro von M vor, so teasert er es an. Also macht er sich eben dahin auf den Weg, erkundigt sich bei Ponsonby noch nach 008, jawohl. Bei dem sieht es gut aus, der kommt morgen wieder. Dann sagt James, das ist ja super, dann haben wir einen fließenden Wechsel oder Übergang. Er sei jetzt erstmal raus. Sie sagt, jo, ist besser so, man sieht ihm auch an, dass er eine Pause brauche, also alles gut. Dann kriegt er die Info, der neue Wagen sei nun abholbereit. Er macht sich dann trotzdem erstmal ein Ems Präsent zu schaffen. Es ist eine neue Beretta und ein langläufiger Colt. Des Weiteren lässt er im Büro zurück, die Waffe, also die Beretta nimmt er mit. Die braucht er dann für den Schießstand, um vielleicht doch nochmal den Roboter oder Automaten zu schlagen. Er lässt eine Probefahrt mit dem neuen Auto machen, und will es trotz dem vorgeschlagenen Feintuning direkt haben. Das könnte man vielleicht später mal machen. Jetzt braucht er das Auto morgen am Fährterminal. Ja, ist kein Problem, sagt der Testfahrer, macht den fertig. Und der gute Mann ist auch sehr von sich selbst überzeugt und seinen Fahrkünsten. James weiß noch nicht so richtig, was er davon halten soll. Dann setzt sich James auf eine Bank und wartet auf Gala. Sie haben sich schließlich verabredet. Innerlich geht er die möglichen Urlaubsziele durch und überlegt sich bereits einen spezifischen Roadtrip durch Frankreich mit entsprechenden Restaurants und Unterkünften und. Dann kommt Gala und begrüßt ihn sehr förmlich. Ich glaube, sie geben sich nur die Hand. Mhm. Sie wünschte, er könne auch ausgezeichnet werden. Er hätte es zumindest sehr verdient. Und sie sagt, James sagt, ach, sie soll nicht albern sein. Sie weiß genau, dass sie es nicht annehmen kann und will wissen, was denn ihre Pläne jetzt so sind für nach der Zeremonie. Und an ihrem Verhalten kann James bereits erahnen, dass irgendwas hier nicht stimmt. Sie deutet auf einen Mann in ihrer Nähe oder im Hintergrund vielmehr und sagt, sie werde ihn, den besagten Mann, morgen Nachmittag heiraten. Er ist ein Detective, guter Mann, alles toll. Und das trifft James jetzt dann doch sehr. Es entsteht auch ein sehr unangenehmer Moment der Stille, den sie auch nicht auflösen möchte. James belehrt sich dann innerlich selbst, sagt, dieser Körperkontakt in den lebensbedrohlichen Situationen war jetzt nicht automatisch eine Einladung für mehr. Es hatte nicht automatisch was zu bedeuten, es war ja schon eine Extremsituation.
Er lernt.
Ja, und er hat ja auch gesehen, dass sie die ganze Zeit einen Verlobungsring getragen hat. Er dachte aber halt, das wäre Teil ihrer Tarnung, um Dragside abzuschrecken. Es ist und bleibt ein Schlag in die Magengrube. Er muss aber den taffen Mann markieren. Er darf jetzt hier nicht irgendwie emotional werden. Er erklärt ihr, dass er das nicht erhofft hatte und erzählt etwas ironisch von seinen Plänen. Die coole Europa-Tour. Sie entschuldigt sich dafür, dass sie daran nicht teilnehmen kann und diese dann auch mehr oder weniger zunichte gemacht hat. Beide verabschieden sich jetzt dann nochmal förmlich voneinander und auch endgültig und gehen auseinander. Und so geht auch der Roman zu Ende.
Absolut. Ich fand das letzte Kapitel, oder was hältst du vom letzten Kapitel, vielleicht so rum angefangen, irgendwie noch was hinzuzufügen?
Es war schon wieder sehr vollgeballert. Ich fand, es hatte aber, also dieser M-Teil war auch schon überraschend, weil ich fand, das war so das größte Fiasko, was wir in einem Bond bisher hatten.
Ja.
Dass es einfach 200 Tote gab, nationale Krise. Das ist jetzt ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen wie sonst, wo man sagt, ja komm, dann konnten wir das mit den Amerikanern irgendwie wieder wuppen und dann war alles heititei und fein. Sondern es gab immense Verluste. Es gibt interne Krisen, internationale Krisen. Mhm.
Und es gibt eine Bond-Krise auch noch bei ihm. So abgewiesen zu werden, haben wir so am Ende von einem Roman eigentlich auch noch nicht gehabt. Es ist, es wird ganz schön, es ist eher ein recht negatives Ende für unsere Bond-Romane tatsächlich, ne?
Und ich habe mich da gefragt, aber das ist auch ein Thema gleich fürs Ranking bei der Person. Ey, du hast dann so viel erlebt. Du hast dich ja anscheinend gut verstanden. Ob man den Kontakt bewusst abbricht, weil man sagt, ey, das könnte sonst gefährlich für die Ehe werden, für sie, für ihre Ehe werden. Weil ich glaube, zu erzählen hätten die sich noch genug gehabt, auf einer freundschaftlichen Ebene vielleicht.
Find's auch nochmal einen interessanten Gedankengang, können wir gerne vielleicht, oder kommt vielleicht auch gleich im Ranking irgendwie noch dran. Find's auch, ich war irgendwie so nicht ratlos am Ende, aber es war so ein paar Fragen sind schon offen geblieben. Muss ja nicht immer unbedingt was Schlechtes sein, aber ja.
Gut, ich glaube, dann brauchen wir auch gar nicht mehr so viel jetzt über die drei Kapitel reflektieren, sondern dann lass uns lieber das ganze Werk reflektieren. Mhm. Ich leite mal über zum Ranking. Wir haben nach wie vor vier Kategorien. Einmal den James Bond als Charakter, das Bond-Girl, in dem Fall Gala Brandt als Charakter, den Schurken oder Bösewicht, in unserem Fall Sir Hugo Drax, und abschließend die Gesamtstory oder Handlung auf einer Skala von 1 bis 10. 10 wäre das Maximum, heißt 40 Punkte, wäre ein absolut geisteskrank genialer Bond-Roman. Ja, wenn man dann den Ehrenpunkt geben würde, wären 4 das absolute Minimum und gehört eigentlich verbrannt. Irgendwo dazwischen lag bisher immer die Wahrheit und ich glaube, so wird es auch heute sein. Und nachdem wir uns dadurch gekämpft haben, steht dann auch die Frage im Raum, würdest du oder würden wir das Buch empfehlen oder den Film? Das kann man ja, glaube ich, kurz und knapp dann halten. Mhm. Weil ich ja jetzt, glaube ich, der Letzte war mit den Redeanteilen, darfst du auch gerne direkt reinstarten.
Alles klar. Machen wir es doch so, dann starten wir mal mit unserem guten James rein. Vielleicht ähnlich wie das Ende, was ich gerade gesagt habe, lässt mich so ein bisschen ratlos vielleicht auch zurück, so. Also nicht, ich weiß gar nicht, ob positiv oder negativ. Ich fange einfach mal an. Also Bond wirkt für mich immer wieder ein bisschen passiv, teilweise auch naiv, wie er sich so gibt. Also hatten wir auch verschiedene Szenen, oder er hat es am Ende ja auch treffend gesagt, sind schon viele Zufälle zusammengekommen. Das hatte ich auch so das Gefühl in seiner Handlung oder in dem Output oder dem Outcome seiner Handlungen irgendwie relativ viele Zufälle zusammengekommen sind. Im Endeffekt geht es schon immer gut, aber er verlässt sich dann halt auch auf das Glück und auf den Zufall, nimmt dann auch ganz wild oder mal eine ganz neue Seite vielleicht auch von ihm. Ich meine, er hat schon immer nicht Todesgelüste, aber beschäftigt sich damit so, ja, gehe ich halt drauf, aber nimmt dann irgendwie auch recht edel vielleicht auch im weitesten Sinne seinen Tod in Kauf oder bietet den sogar an, um irgendwie was zu retten, ja, kann man schon machen, aber ja, so deshalb, ich bin da nicht so ganz schlau draus geworden, dann Drax bleibt lange unenttarnt, obwohl Bond eigentlich alles bekannt ist, wo man denkt, so ja, hätte er vielleicht auch ein bisschen besser handeln können. An ein, zwei Stellen kriegen wir dann aber dafür wieder, was mir ganz gut gefällt, ein bisschen mehr Tiefe bei Bond. Auch gerade am Ende ist schon sehr verletzlich so für ihn. Zu sagen, jo, er wird so abgewiesen. Er versucht es natürlich für sich dann wieder zu rechtfertigen. Zu sagen, jo, ich bin halt hier der Mann und was, nur ein kleiner Kratzer, mach mal was Neues draus, mach ja allein Europa-Tour oder keine Ahnung was. Aber ja, sowas finde ich eigentlich immer ganz schön. Bei seiner Handlung rein auf das Berufliche bezogen, finde ich, ja, am Ende gibt ihm der Erfolg in Anführungsstrichen oder das Verhindern vielleicht recht. Ich finde aber, dass es sehr viel dem Zufall überlassen wird oder auch ein bisschen naiv gehandelt wird. Deshalb ist es so, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich bin bei 5 Punkten einfach so. Vielleicht merkt man es auch. Ich tue mich ein bisschen schwer, das einzuordnen. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr Licht reinbringen.
Ja, ich versuch's zumindest. Ich fand es positiv, dass wir noch einen sehr bodenständigen James haben, noch nicht diesen geisteskranken Übermenschen, der dann in den späteren Teilen, Buchteilen mit so einer leicht depressiv-manischen Haltung in viele Sachen reingeht, sondern hier noch verhältnismäßig rational unterwegs ist. Man merkt halt, dass er sehr stark noch beobachtet und daraus her erst agiert und nicht so ganz viele Kurzschlussreaktionen trifft. Dennoch, das hast du ja auch gesagt, oftmals mit dem Kopf durch die Wand. Also es sind da so ein paar Impulssachen dabei, wie beim Kartenspielen, wo er dann einfach auch komplett übertreibt, mhm, an der einen oder anderen Stelle oder dann unbedingt oder sich dann so heldenhaft aufopfern will. Es das anbieten kann, ist ja kein Problem, aber also Da dann halt ein bisschen mehr die Coolness, die hat dann gefehlt. Ich finde es gut, dass er da phasenweise seine Kontrahenten provoziert und klasse stichelt, sei es jetzt Drax beim Kartenspiel oder später Krebs in der Konfrontation, also dass er den schon ordentlich auf den Zahn fühlt. Es ist aber nicht diese humoristische Art und Weise, die wir in anderen Teilen öfters mal haben, wo er dann doch nochmal einen lässigen Spruch auf den Lippen hat. Das ist nicht gegeben. Ja, deswegen ist es so, die Mischung aus Genie und Wahnsinn. Manchmal ist es halt total vogelwild, wo ich denke, ja, das ist jetzt überhaupt nicht smart. Also auch als dann Gala nicht auftaucht, er dann nochmal mit Wallens ein Gespräch hat, ihm alle Leute und auch M Hilfe anbieten und er sagt, nee, wir wuppen das hier irgendwie alleine. Und wie du schon sagst, eigentlich sehr naiv Drax gegenüber immer wieder ist, was mich total auf die Palme bringt, weil er ja beim Kartenspielen schon für sich so ein Psychogramm gezeichnet hat, was ja immer wieder bestätigt wird und er sich partout einredet, so ist es nicht. Eigentlich ist es ein ganz feiner, natürlich ist der ein bisschen am Überfliegen, aber in Gesamtsumme ist das total toller Typ. Ja, und das kommt halt nicht durch den Schreibstil rüber. Also im Schreibstil ist total klar, in welche Richtung sich das entwickelt, aber das ist ja ein Handlungsthema.
Ja.
Also ich würde sagen, es ist eine sehr solide Nummer. Er hat jetzt nicht die ganz große psychologische Tiefe, aber allein durch die Seitenanzahl und das Character-Building kommt schon viel rüber. Was mir fehlt, ist so ein bisschen die Coolness, der Humor, die Spritzigkeit. Ich bin da ein bisschen positiver unterwegs und gebe ihm 7 Punkte.
Oh, stark. Ja, ich finde, du hast auch mal ein paar gute Punkte reingebracht. Ich glaube, bei mir war dann halt so 5, ne? Weder Fisch noch Fleisch ist halt an die Mitte, so, dann gibst du die 5. Finde aber, ja, sind coole, gute Punkte dabei, die ich durchaus auch sehe und die du nochmal gut benannt hast. Ja, mehr will ich ja gar nicht zu sagen. Ich hatte ja meinen Redeanteil schon.
Das ist gut. Ja, kommen wir zu Gala Brand. Und da habe ich mich extrem schwer getan. Ich versuche das auch zu erklären. Sie ist für mich kein klassisches Bond-Girl, weil sie, also ein Bond-Girl ist ja, glaube ich, laut Definition jemand, der eine romantische Beziehung mit Bond führt. Sondern sie ist hier eher der Sidekick, die Gehilfin, die Arbeitskollegin im weitesten Sinne von James. Genau, die Vibes gibt sie mir halt. Was da nicht reinpasst, ist, dass es dann trotzdem wieder so kleine romantische Annäherungen gibt. Wir erinnern uns an den Badespaß-Ausflug, wo er sie dann auch wieder total sexistisch irgendwie küsst, also grenzüberschreitend agiert und sie dann erst sagt so, hey, finde ich kacke, innerlich aber denkt, boah, war jetzt schon irgendwie ganz cool. Mhm. Also das ist dieses ambivalente Verhalten dann irgendwo, aber ja, es ist ja in jedem Roman so, dass der Mann einfach einen extremen Charme hat und sehr viele Aura-Punkte auf der Plusseite. Aber damit tue ich mich sehr, sehr schwierig. Was ich sehr gut finde, sie ist sau selbstständig, steht für sich selbst ein, lässt sich von Bond dann nicht irgendwie bevormunden, sondern bringt immer ihre eigenen Ideen ein. Sie ist nicht die klassische Jungfer in Nöten. Natürlich ist sie dann auch in dieser Situation, wo sie zuerst enttarnt wurde, erstmal die zuerst gefesselt wurde und James will sie retten, aber das kippt ja dann später mehr oder weniger. Und letztendlich ist es ihrer Finesse zu verdanken, dass sie aus dieser Situation rauskam. Das hat richtig viele Pluspunkte bei mir gegeben. Also diese Handlungskompetenz und Expertise. Ich finde nur, vom Charakter ist sie sehr blass, bleibt extremst kalt und kühl. Ich kann gar nicht zu ihr bonden, weil sie so unfassbar distanziert wirkt. Gerade am Anfang, wo sie eingeführt wird, ist ja genau das, was James ihr quasi vorwirft, dass sie so gar nicht nahbar ist, sich so komplett distanziert. Und ich finde, es wird nur bedingt besser. Und wir haben ja sogar diesen personellen Erzähler auch aus ihrer Sicht. Und man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt mehr über diese Person erfährt, sondern eher nur, wie sie James sieht. Und das offenbart er wenig von der eigenen Person. Und das fand ich ein bisschen sehr wenig. Und wie gesagt, da ist jetzt nicht so die Bindung da für mich als Lesender. Ja, deswegen habe ich zwischen 6 und 7 Punkten gestreikt, weil da war schon viel Positives dabei, so in der Art und Weise, wie sie veranlagt ist, aber als Charakter fand ich es dann doch eher ein bisschen dürftig und dann bin ich zu 6 Punkten tendiert.
Ja, fair. Kann ich fies nachvollziehen. Ich gehe da in eine ähnliche Richtung, so vielleicht schon mal vorweg. Hatte mich auch so ein bisschen an dem Punkt aufgehängt, dass sie ja kein klassisches Bond-Girl ist. Hab mich dann gefragt, ob sie vielleicht gerade deshalb genau das klassische Bond-Girl im Wesentlichen ist. Aber dafür fehlt dann auch noch ein bisschen was. Also sie kennen, wie immer lernen sie sich durch die Arbeit kennen. Wie immer kommen sie sich näher. Aber tatsächlich auch nicht so nah wie schon in anderen Romanen bzw. Filmen. Also so die ganz klassischen Bettgeschichten haben wir da nicht groß ausgeschmückt bzw. fehlen ganz. Trotzdem ist sie halt dann am Ende, wie eigentlich auch jede Frau, wir klammern im Geheimnis ihrer Majestät mal aus, eine Frau für eine Nacht, ganz platt gesagt oder böse gesagt, so auch eigentlich in Bonds denke die ganze Zeit. Deshalb denke ich dann, ey, vielleicht doch voll das klassische Bond-Girl, plus sie packt dann eben, was du gesagt hast, drauf, dass sie auf einmal kompetent ist. Sie ist keine Jungfrau in Nöten, sie ist für Bond-Verhältnisse oder für die Bond-Romane oder auch Filme eine ziemlich kompetente weibliche Figur, was ich extrem begrüße. Sie ist ja professionell irgendwie, spielt sich schon viel auch auf Arbeitsebene ab, dadurch aber auch sehr aktiv. Also sie hat große Anteile daran, dass die Handlung vorwärts geht. Ja, du hast gesagt, wir haben aus ihrer Perspektive teilweise Abschnitte beschrieben. Das finde ich gut. Und sie hat natürlich auch entscheidenden Anteil am Erfolg der Mission, dass sie zum einen Bond aus der Patsche hilft teilweise. Gleichzeitig, was dann manchmal ein bisschen schade ist, auch wenn Bond, wir haben es eben gerade besprochen, manchmal nicht so optimal agiert, wird ihr, das ist dann ein Ding vom Schreibstil letztendlich, wird ihr nie die Kompetenz gegeben, dass sie letztendlich die entscheidende Handlung ausführt, sondern sie ist eigentlich immer nur, ich bringe mal ein paar Hinweise und Bond macht zusammen und hat dann die Handlungsgewalt nach wie vor bei sich. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist dann in dem Moment immer egal. So, das sind kleinere Schwierigkeiten, die ich da dann habe. Ist damit Bond irgendwie immer untergeordnet, finde ich schade, weil man eigentlich was anderes aufgemacht hat. Und wie du sagst, über sie als Person erfahren wir nichts oder wenig über ihren Charakter, über Sachen drumherum. Außer in der letzten Szene auf einmal ist sie verheiratet. Ich weiß auch nicht, ob groß im Buch überhaupt thematisiert wird oder ist verlobt, fast verheiratet, ob da groß gesagt wird, dass sie den Verlobungsring trägt. Ich glaube, an einer Stelle vielleicht so, aber wird auch gar kein Augenmerk mehr drauf gelegt, so, dass man das irgendwie vertieft oder dass sich Bond vielleicht auch mal damit auseinandersetzt oder auch sie sich selber mal mit auseinandersetzt, was sie davon hält und was Bond jetzt mit ihr macht. Das ist schon ein bisschen schade. Ich bin trotzdem ein Fan von aktiven Bond-Girls und bin deshalb bei 7 Punkten aus den genannten Gründen, aber da sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander.
Ja, das stimmt.
Gut, dann springe ich rüber zu unserer dritten Kategorie, dem Schurken. Ja, ich habe mich, glaube ich, bei allen nicht so ganz einfach getan diesmal. Der Schurke, ja, unser Drax, ich glaube, eine vielschichtige Figur kriegen wir schon dargestellt. Oder ich weiß nicht, ob vielschichtig, aber wir kriegen viel mit von ihm, auch von seinem Charakter, teilweise auch nur indirekt, aber auch die Ausholung Richtung Drittes Reich hier, ich habe bei Nazis mitgemacht, fand's geil. Das bildet ja zumindest schon den Charakter oder schärft den Charakter, dass man da Eindrücke kriegt, wie der eigentlich tickt. Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Es wird auch ein relativ klares Bild in meinen Augen von ihm gezeichnet. Und er wird in dem Fall für mich auch sehr greifbar als Person. Jetzt unabhängig davon, ob ich ihn sympathisch finde oder nicht. Seine ganzen Attribute passen tatsächlich auch ganz gut auf irgendeinen komplett durchgeknallten. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Also das in sich finde ich schon konsistent, finde ich gut. Und er ist auch immer wieder im Zentrum der Erzählung. Auch das finde ich cool, er ist sehr präsent. Habe ich auch schon oft bemängelt, dass es manche Schurken vielleicht nicht sind. Ja, und sein Plan geht am Ende auch, weiß ich nicht, natürlich nicht auf in dem Sinne, aber er ist vielleicht soweit erstmal clever, auch wenn er sau kompliziert ist und ich dann hinten raus ist, aber vielleicht auch eine Handlungsgeschichte nicht so ganz check, warum er jetzt den Plan wirklich so verfolgen muss. Er hat zwar eine gute Tarnung in der Öffentlichkeit, ist irgendwie so ohne Skrupel unterwegs, aber baust du halt wirklich dann diesen Plan so auf, wenn du ein paar Hänseleien in der Schule hattest, also mehr wird uns zumindest nicht angeboten, woher das kommen kann. Und er bezieht es dann halt auf eine ganze Bevölkerung oder ein ganzes Land, weiß ich nicht so. Kann man schon machen, auch wenn man durchgeknallt ist, schon ein bisschen platt dann vielleicht als Auslöser. Aber ja, was zu Krebs, finde ich, ist eine passende Ergänzung, ist aber auch eigentlich mehr ein Werkzeug als wirklich eine eigen selbstständige Person. Finde ich ein bisschen schade, weil er eigentlich gute Ansätze mitbringt, ist vielleicht noch dazu, ist auch recht gut unterwegs, ohne moralische Bedenken in den entsprechenden Momenten, ist aber dann auch eigentlich nicht konsequent genug. Er hätte Bond auch mehr in die Mangel nehmen können, auch wenn sich Bond da an ein, zwei Stellen ganz gut geschlagen hat. Weiß ich nicht, aber ich glaube, eine ganz gute Ergänzung, es passt schon ganz gut zu Drax. Aber worüber wir halt auf jeden Fall reden müssen, meines Erachtens ist so der Abgang von Drax halt. Das ist, also, mir fiel nicht viel anderes ein als bodenlos, weil er dann auf einmal so verschwindet, vielleicht gesunken in irgendeinem U-Boot. Wir haben auch eigentlich in den entscheidenden Szenen keinen wirklichen direkten Kontakt mehr mit Bond. ist vielleicht auch wieder mehr ein Handlungsding, finde das verblasst aber schon oder macht ihn schon sehr blass, was einige Punkte gekostet hat, weil ich so, wenn ich durchgehe, eigentlich finde, er macht schon eine gute Figur, hinten raus dann aber ein bisschen, ja, die Grundlage seines Plans weiß ich nicht und der Abgang finde ich kacke, als so offen und ehrlich gesagt, als Schurke. Deshalb bin ich da dann, ich glaube, es wäre mehr drin gewesen, aber nur bei sechs Punkten.
Oh, okay. Da sind wir.
Ja, ich war da zwischen 6 und 7, aber irgendwie fühlt sich die 7 dann auch schon wieder sehr gut an. Zumal das dann auch aufs Gesamtergebnis einzahlt.
Weiß das ich auch ist nicht, richtig. Ich das sehe. Ja, das ist was anderes. Ich finde, Drax ist ein sehr, sehr starker Schurke.
Zweierlei Maß hier, oder was?
Ja, auf jeden Fall. Der super viel Tiefe bekommt. Ich habe fast so viel wie kein anderer Schurke, weil er von Anfang an präsent ist, im Roman aufgebaut wird. Motiv und Absicht werden sehr deutlich. Wir kriegen ein ausuferndes psychologisches Profil von ihm gezeichnet. Das ist halt vor allem dieser Antrieb ideologischer Natur, ja, Narzisst, was auch immer. Also absolut geisteskrank, der Mann. Und es kommt ja zu einer kleinen Enthüllung, für Bond zumindest, für mich als Leser nicht, aber das ist eher ein Handlungsthema. Die hätte natürlich deutlich überraschender daherkommen können, indem man ihn immer wieder so krasser ambivalent zeichnet. Ich finde, er hat mit einem der ikonischsten Auftritte, weil also er kommt für mich mit Abstand, also man kann ihn schon fast in Riege mit Goldfinger stecken, weil er durchgängig präsent ist, einen sehr gut ausgearbeiteten Plan hat, auf britischem Boden von den Briten subventioniert wird, da einen Titel bekommen hat vom Königshaus. Also es macht schon alles Sinn. Bei mir boostert tatsächlich mit Krebs ein bisschen ein, weil ich finde, Krebs kommt, ist, wie du schon gesagt hast, eher so ein Werkzeug, kommt aber dadurch ein bisschen Comic Relief-mäßig rüber, irgendwie so der tollpatschige Dusselskopf, den man dann irgendwie hinhält, ja, wenn es nicht läuft. Es hätte nur noch sein müssen, dass der immer wieder Quatsch macht und Drax den ja die ganze Zeit faltet, wie in so einem Cartoon. Ich finde ihn deutlich besser angelegt als in der Filmadaption dann, weil da ist er für mich nicht wirklich interessant. Mhm. Das kommt hier schon alles in dem Zusammenspiel gerade mit Bond beim Kartenspielen, später beim Dinner oder auch bei der Führung durch die Anlage immer wieder durch. Es ist nur schade, dass man diese Enthüllungsmoment so ein bisschen vermiest hat, weil ich glaube, das hätte dann nochmal besser wirken können. Zwecks diesem Hass auf die Engländer, ja, ich stimme dir zu, wenn man jetzt nur diese schulische Zeit betrachtet, ist es ein bisschen dürftig. Ich glaube, ich würde es einfach unter den ideologischen Aspekt beschreiben, dass du einfach diese Feindschaft zwischen Deutschland und Großbritannien hattest und gerade Großbritannien nicht ganz unwesentlich dafür beteiligt, weil das eben das Kriegsmomentum gekippt ist. Aber, und was sein Ableben angibt, ja, es ist jetzt nicht wirklich spektakulär oder man hätte da vielleicht nochmal einen coolen Showdown skizzieren können. So hat er aber nach wie vor ein riesiges Standing in Britannien, weil er ja weiterhin als Held gilt, obwohl ja einige Leute wissen, dass er genau das Gegenteil ist und das ist ja für ihn ein immenser Erfolg, auch wenn das vielleicht auch gar nicht gelten möchte. Und du hältst dir theoretisch offen, dadurch, dass sein Tod nicht bestätigt ist, dass du in einem anderen Roman hättest nochmal einbauen können. Wäre auch spannend. Also damit hältst du dir ein bisschen offen. Ja, ich fand ihn gut, ich fand ihn wirklich stark, gerade im Vergleich zu den Schurken, die wir zuletzt hatten. Und ich gebe ihm 8 Punkte.
Ja, stark. Da sind wir ein bisschen auseinander. Ich hätte vielleicht auch die 7 kippen können. Nee, finde ich cool.
Alles gut.
Vielleicht ja auch interessant jetzt hier für unsere Zuschauer. Wir sind ja doch immer gerne auch näher beieinander. Jetzt haben wir zwei ganz unterschiedliche, glaube ich, auch Einschätzungen gehört zu Drax in dem Fall. Geht da auch bei vielen Sachen durchaus mit. Ich glaube, ich bin auch jemand, der viel davon hat, wenn hinten raus nochmal ein guter Showdown kommt. Mhm. Ich fand auch das letzte Kapitel einfach so ein bisschen, ja, nicht sagen. Aber ich finde die Punkte, die du aufmachst, ganz cool. Ist aber vielleicht auch nochmal ein Handlungsding, weil kommen wir gleich zu. Punkt.
Okay, dann nehme ich die Handlung mal rein, auch wenn ich das schon viel vorweggenommen habe. Ich sag gleich, die Handlung kriegt bei mir 5 Punkte. Ist Mittelmaß, weil du hast ein paar sehr gute, sehr schöne Momente, die einen bei Laune halten, Spannung reinbringen, paar gute Charaktere. Und dann hast du ganz oft Sachen, wo du auf der richtigen Fahrbahn bist, aber dann den Karren vollkommen an die Wand fährst. Und das finde ich total frustrierend. Ich finde es schön, dass der Roman sich so viel Zeit lässt, um Charaktere auszuerzählen, die Geschichte zu transportieren. Ich finde nur, Fleming hat auf die falschen Punkte teilweise gesetzt und die dann sehr künstlich in die Länge gezogen. Beispielsweise das Kartenspiel als Opener super gut, weil du durch diesen beruflichen Kontext in den privaten Kontext reinrutscht, um da schon mal den Kontrahenten kennenzulernen, auf Tuchfühlung zu gehen, schon mal ein bisschen von der Geschichte was mitzubekommen, um ihn dann später auf beruflicher Ebene nochmal zu begegnen. Es ist nur viel zu lang. Ich weiß nicht aus dem Kopf gerade, wie viele Kapitel das waren am Kartentisch. Gleich
2 bis 3 sicher.
Ja, ich hätte sogar auch aus dem Bauch raus gesagt 4. Also aber
3 ganze safe und vielleicht noch ein Teil im 4.
Ja, einfach viel zu lang. Es ist ja kein Buch mit 1000 Seiten, sondern das sind ja in der Regel 200 Seiten. So, also weiß ich nicht. Die Spannung ist in der Anlage für mich total verloren gegangen. Also sobald sie in diesem Raketending waren, war es jetzt so ein bisschen Detektivspiel, das war noch der gute Teil. Aber an sich lagen ja alle Karten für uns schon weitestgehend auf dem Tisch. Also es war für mich jetzt nicht die große Frage, ob Drax böse ist oder nicht, ob es jetzt nur Krebs ist oder nicht. Es war ja eher noch die Frage, weil Gala am Anfang so distanziert gewirkt hat, ist sie vielleicht auch eine von denen. Halt,
sorry, wenn ich da kurz reinkretsche, aber du hast halt einen geilen Ding aufgemacht. Du hättest auch einfach die ganze Scheiße auf Krebs abwälzen können. Du hattest den Moment an einer Stelle und es wäre richtig geil gewesen. Ja. Aber so, wie du sagst, war alles lag halt da und das ist so ein bisschen schade, weil es hat super viele Ansätze. Aber ich bin gleich noch, Entschuldigung.
Alles gut, aber genau das unterstreicht meinen Punkt. Ich finde, du baust gute Plot-Twists auf, sie werden nur schlecht zu Ende geführt und so, dass du halt keine Überraschung mehr hast, wo ich mir dann halt denke, boah, weiß ich nicht, wenn ich so viel Zeit in das Buch reinstecke, dann lese ich doch nochmal drüber und denke mir, ah, okay, wie früh bin ich jetzt auf der richtigen Fährte und kann ich da nicht nochmal irgendwas zaubern, dass man da doch nochmal überrascht ist? Aber da hast du gar nicht. Allein bei mir diese Schnurrbart-Geschichte, da machst du bei mir so einen Aufhänger drauf, aber es bedeutet am Ende auch gar nichts. Ich fand die Beziehung zwischen Bond und Brand leider auch nicht wirklich generisch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt so richtig geil matcht. Es war ein sehr holpriger Start. Am Ende war es
so ein First Date, wo einer richtig Bock drauf hat und der andere halt gar nicht.
Gut, aber überraschend fand ich dann wiederum diesen Twist am Ende. Also der kam tatsächlich überraschend daher, fand ich gut, dass die jetzt nicht mal zusammenkommen. Ja, auch diese Ideologie reinzubringen, Nazi-Deutschland, Rache und so weiter und so fort, fand ich phasenweise vielleicht ein bisschen zu groß in der Einbringung. Generell, um das jetzt abzuschließen, ist eine Geschichte, die mich jetzt nicht vom Hocker haut, aber grundsolide daherkommt. Man merkt, dass man sich da schon ein bisschen Mühe und Zeit gegeben hat, um den einen oder anderen Verlauf da reinzuführen und damit dann doch irgendwo eigentlich im Vergleich zu den anderen Romanen schon einer der besseren ist, ehrlicherweise. Deswegen diese 5 Punkte. Es ist halt wirklich so vieles, was mich total frustriert hat und ein paar Sachen, die ich richtig gut fand. Und das gleicht sich dann letztendlich aus.
Voll, aber ich glaube, das sind dann auch, also ich habe auch die 5 Punkte da stehen. Das sind halt dann genau die 5 Punkte, weil du halt sagst, ey, die Ansätze sind geil, aber mach einen Schritt weiter und es wird gleich, würde ich behaupten, geht bei uns gleich 2 Punkte hoch. Wenn du eine von diesen Anlagen, die geil da sind, nutzt und du machst den Schritt in die Richtung und sagst, okay, ich schmeiß das Ganze nochmal um und mache eine vielleicht auch ein bisschen überraschende Wendung rein, glaube ich, boostet es den ganzen Spaß gleich richtig, weil die, wie du sagst, die Geschichte grundsolide ist. Ich finde, rund um Drax ist so ein bisschen diffus manchmal, es ist ein bisschen viel vielleicht auch, weil du auf einmal dann doch noch die Russen mit reinschmeißt, das Dritte Reich, finde ich alles gut und ist auch wichtig für den Charakter. Wie du sagst, die Gewichtung ist aber dann manchmal halt schwierig. Ich habe mir natürlich auch das ganze Gespiele am Anfang aufgeschrieben. Ja, es macht es so ein bisschen langatmig dann an Stellen, wo es vielleicht ein bisschen zu viel ist und gleichzeitig, wie gesagt, machst du halt an anderen Stellen was auf und lässt dann aber halt auch wieder fallen. So, das finde ich ein bisschen schade. Und das geht auch dahin, was ich vorher noch sagen wollte, hinten raus. Finde es mega cool eigentlich, dass es vielleicht mal ein anderes Ende ist und die Frage ist ja auch, muss es immer das gleiche Ende sein? So, ich frage ich mich auch jedes Mal bei der Bewertung, deshalb tue ich mich vielleicht manchmal auch schwer zu sagen, oh, muss es wirklich so sein oder ist es eigentlich gerade geil, wenn es mal nicht klassisch ist, aber dann muss halt auch was kommen, so, dann muss auch geil sein. Und ich glaube, der Zug wurde hier leider an 1-2 Stellen verpasst, so. Was schade ist, aber ich finde es geil, dass man sich Gedanken gemacht hat und ein paar neue Ideen reingebracht hat. Und ja, ich glaube, über die Bewertung brauchen wir jetzt hier mit 5 nicht sprechen. Ist halt so dann in der Mitte. Ein, zwei Mal vielleicht geiler abbiegen können. ich glaube, daran hängt sich tatsächlich viel auf, zumindest für mich. Ich will dann auch gar nicht weiter reingehen, du hast die ganzen Sachen genannt. Ich glaube, das ist dann eine Doppelung, die es an der Stelle vielleicht auch gar nicht braucht. Grundsolide, und ich würde dir auch schon recht geben, vielleicht doch auch eins der besseren Bücher, wenn man das Gesamtding betrachtet und sich da ein bisschen mitgehen lässt und die fehlende Spannung vielleicht so ein bisschen ausklammert.
Also, damit hast du insgesamt 23 Punkte vergeben, ich 26, das ist gutes Mittelfeld bei uns beiden in der, im Gesamtrating. Ich bin
wie immer wieder der Arsch ab beim Bewerten.
Naja, drei Punkte ist jetzt nicht, ist nicht dramatisch. Und damit auf jeden Fall mit deutlichem Abstand bei dir und bei mir mit Abstand der bestbewertetste Moore-Roman, in Anführungsstrichen, ist einfach den Übertrag zu schaffen, ist aber bei uns beiden weit von einem Im Geheimnis ihrer Majestät weg oder ja, der da als Spitzenwert gilt. Abschließend jetzt noch die Frage, Film oder Buch?
Ja, Film oder Buch. Ich würde tatsächlich auch, ich glaube, es ist bei mir das zweite Mal, ich würde mit dem Buch gehen. Ja, also es ist natürlich auch schwer miteinander zu vergleichen so, aber am Ende finde ich die Geschichte im Buch für mich persönlich greifbarer. Wie gesagt, wir klammern Spannung und alles einfach mal aus. Einfach nur den Plot an sich finde ich für mich einfach greifbarer, realistischer. Ist immer die Frage, wie realistisch Bond überhaupt ist. Das klammern wir vielleicht auch ein bisschen aus. Aber einfach so in sich schlüssiger als den ganzen Spaß mit der Spritztour ins Weltall. Und deshalb, ich würde zum Buch greifen in dem Fall. Lass dir aber dann in dem Fall nochmal die entscheidende Wendung, die vielleicht kommt.
Ich kann das genauso unterschreiben. Ich nehme auch das Buch. Es ist für mich die im Vergleich deutlich bessere Geschichte. Es ist die, die in dem Bond-Universum her besser steht. Und dieser Sci-Fi-Ausflug, weil man sich da ein bisschen zu sehr von Star Wars influenzen lassen hat, fand ich katastrophal. Und ich bin froh, dass ich diesen Film jetzt auch nicht unbedingt nochmal gucken muss. Und ja, also nimmt das Buch zur Hand. Außer er steht auf Crazy Shit, dann, wie gesagt, ist vielleicht der Film gar nicht so verkehrt. Aber damit haben wir es ja eigentlich durchgekaut. Und ja, das Projekt Moonraker ist bei uns jetzt abgeschlossen. War spannend.
War spannend. Ich glaube, ja, es ist schon auch dann irgendwann schwierig, so den Vergleich zu ziehen, wenn die beiden Sachen so auseinanderlaufen eigentlich und nichts mehr miteinander zu tun haben. Wir erkennen ein paar Namen wieder und dann hört es eigentlich auch schon auf. Aber das, ja, ist, glaube ich, trotzdem mal ein bisschen eine Horizonterweiterung. Vielleicht haben wir noch mal ein paar andere Schreibstile jetzt auch von Flemings kennengelernt oder Ideen. Fand ich gar nicht schlecht. Was ihr oder was euch dann besser gefällt, sucht es euch gerne selber raus. Ich fand es aber, ja, mal noch mal ein bisschen was anderes. Immer gut.
Genau. In der nächsten Ausgabe widmen wir uns dann theoretisch dem Film In tödlicher Mission. Dazu gibt es denn jetzt aber, oder ab jetzt, werden uns vor allem Kurzgeschichten begleiten und zum Film In tödlicher Mission, so hat uns das Internet das Ganze versprochen, gibt es zwei Kurzgeschichten, die so im weitesten Sinne, aber mittlerweile sind wir wirklich im weitesten Sinne, als kleine Inspiration oder Vorlage gelten. Und das ist einmal die Kurzgeschichte In tödlicher Mission und die Kurzgeschichte Risiko. In der nächsten Ausgabe werden wir die erste von den zweien besprechen und dann in der Folgeausgabe die zweite. Das Thema Ranking würden wir jetzt erstmal an der Stelle ausklammern, aber ihr könnt euch dann auf neuen Input gefasst machen. Wir arbeiten dann stringent weiter an diesem kleinen Bond-Projekt und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet.
Ich auch. Auch mit den Kurzgeschichten haben wir jetzt ja noch nicht groß Erfahrung. Ich glaube, du hast auch noch nicht reingelesen. Ich persönlich auf jeden Fall noch nicht. Dementsprechend gibt es vielleicht nochmal eine neue Richtung. Vielleicht ja, ich will gar nicht sagen wieder erwarten, gut. Aber ich glaube, die ganz großen Übereinstimmungen mit den Filmen werden wir dadurch halt nicht erzielen, sondern da haben wir vielleicht einfach nochmal eine andere Beleuchtung auf die Bond-Welt. Ich bin da gespannt drauf und hoffe, dass du da mit mir gut durchmanövrierst und wir ein bisschen unseren Spaß haben und natürlich ihr als Zuhörende auch und freue mich damit auch selbstverständlich wieder auf die nächste Folge mit dir.
Das ist das Wort zum Sonntag. Wir wünschen euch eine gute Zeit, hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und freue mich darauf, dann in 2 Wochen mit dir eine neue Folge zu produzieren.
Bis dahin, mein Lieber.